Ja, herzlich willkommen dann. Vorab, bevor wir in unser spannendes Thema Elemente des Screen Designs einsteigen, gibt es bei Ihnen noch irgendwelche Probleme? Oder Probleme sagt man ja nicht in solchen Situationen. Ich würde sagen Herausforderungen.
Also gestern war ich nicht an der Übung. Ich hoffe, es kommt eine andere noch, weil ich eine andere Vorlesung.
Okay, dann gehen Sie nachher zur Frau Stockhausen, die sitzt in dem anderen Gang hinten links. Mhm. Oder zum Herrn Weiß, der sitzt hier vorne rechts. Ach so, okay. Und melden Sie sich da nochmal. Die müsste ich nachher mal gerade kurz sprechen. Gut. Ja, wir haben ein volles Programm heute. Ich will Sie jetzt gerade in anderthalb Stunden zum Designer ausbilden. Das wird mir nicht gelingen, Ihnen auch nicht. Aber wir wollen es versuchen. Das heißt, was wir machen wollen ist, wir wollen einmal quer durch Gestaltungselemente durchgehen, die eigentlich ein Screen-Layout beeinflussen. Und da gibt es einiges, was wir wissen aus der Psychologie. Da gibt es viel Erfahrung aus praktischem Arbeiten. Da gibt es dann ein bisschen was Theoretisches, ein bisschen was Praktisches, Typografie. Das ist so ein Gemenge, das ist keine Wissenschaft, das muss man klar sehen. Trotz alledem, der Grund, sich damit zu beschäftigen, ist, ich sehe auf Anhieb, ob ein Interface ein Informatiker so hingebastelt hat oder ob es gestaltet ist. Und ein paar Elemente dazu möchte ich Ihnen mal vorab und jetzt einführend zur Hand geben, damit Sie sich da auch nach Möglichkeit dran halten können. Der eine schöne Grundsatz ist, weniger ist oft mehr. Also denken Sie an die Google-Seite, da ist eigentlich gar nichts dran, das macht es groß auf und es ist nur ein Feld dran. Trotzdem ist das gut, weil jeder sofort weiß, was er da machen kann. Und die zugekladderten Interfaces sind in der Regel schlecht. Sie werden immer auch mit Text gestalten müssen und gute Lesbarkeit des Textes ist das A und O. Wenn sich da der Benutzer quälen muss, wird er keinen Spaß an Ihrer Seite haben. Es nützt überhaupt nicht, die letzten Informatik-Highlights in vielen, vielen Ausprägungen dann in eine Seite zu bringen. Also auch da Bescheidenheit. Natürlich wollen wir die neuen Technologien integrieren, die neuen Möglichkeiten und auch Animationen, aber man darf auf keinen Fall alles auf einer Seite machen. Also das ist einfach schlecht. Überlegen Sie sich immer eine besondere Sache und die setze ich ein und die wählen Sie gut aus. Dasselbe ist Beschränkung auf wenige Ideen. Nicht alles zusammen, alles immer rein. Das ist so, das sind typische Fehler auch, die man gelegentlich findet. Denn der Grund dafür ist auch mehrere Effekte, die nehmen sich einfach gegenseitig die Wirkung. Ja? Und Sie wollen ja etwas damit erreichen und das können Sie auf einer Seite nicht. Sokrates sagte das auch schon, je weniger einer braucht, desto mehr nähert er sich den Göttern, die gar nichts brauchen. Ja? Und da ist einiges Wahres dran. Ist ein bisschen älter schon, aber es ist trotzdem wahr. Und wenn Sie hierzu noch was lesen wollen und auch zur Typografie, da empfehle ich Ihnen mal diesen Link zu folgen. Da kommen Sie auf einen kleinen Kurs, der ist nicht vollständig und da kann man auch über alles diskutieren, aber den kann man mal durchmachen. Auch so sehr schön, da ist auch das Glossar zu diesen Themen. Und es beginnt mit so etwas Einfachem wie optische Achsen. Optische Achsen werden bei Ihnen in den Screen Designs immer entstehen. Sie sind zwangsweise da. Schon der Bildschirm gibt eine optische Achse vor. Oben, unten. Die meisten Bildschirme sind rechteckig. Und insofern ist das dann auch daran auszurichten, bitte. Man braucht auch weniger optische Achsen. Je mehr optische Achsen auf einem Blatt verteilt sind, also wenn das so ein bisschen schräg ist, das kann man mal machen, das ist schon in Ordnung, aber nicht zu viele, umso problematischer wird es zum Beispiel mit der Typografie. Heikel ist es oft, wenn man verschiedene Winkel hat. Also gerade auch typografisch. Ich meine, möchten Sie so einen schrägen Text? Man kann es alles einsetzen, aber dann eben einmal und nicht mehrfach und nicht so und so und so, sondern bescheiden sein, ganz einfach. Sich auch selber zurücknehmen. Und da gibt es so ein paar Sachen, die man wissen sollte. Die Frage ist jetzt, welcher Punkt sitzt in der Mitte? Naja, Sie werden gleich sehen, man sieht, dass der rechte ein bisschen hoch ist. Denn so sieht es tatsächlich aus, das ist das Kreuz, da sehen Sie die Linien, der rechte ist deutlich höher. Trotz alledem, auf jedem Blatt, auf jedem Rechteck liegt die optische Mitte, das, was wir als Mitte wahrnehmen, etwas oberhalb der geometrischen Mitte. Es ist so. Ja, also wenn man da Tests macht mit Usern, sagt mir, und jetzt, das ist ein bisschen übertrieben, ich wollte es hier zu deutlich machen, welcher Punkt ist mittig angeordnet, ja, dann sagen die meisten Leute etwas, was geometrisch leicht falsch ist, nämlich ein bisschen oberhalb. So, das ist unser Empfinden so und da können wir auch wenig dran machen. Und das sollte man wissen und das hat Einfluss auf verschiedene Aspekte. Zum Beispiel, wenn Sie sich die Typografie anschauen, wenn ein Typograf ein H designt hat, dann hat er auch den Querbalken nicht in die Mitte gesetzt. Können Sie sich bei ganz vielen Fonts angucken. Die ist leicht oberhalb, weil dann empfinden wir es als mittig. Und das sind auch die Grundregeln bei der Buchgestaltung, da kommen wir gleich nochmal drauf, aufs Layout. Nämlich, dass in der Regel der untere Rand ein bisschen größer sein sollte als der obere Rand. Ja, damit sehen wir es dann mittig. Und da dürfen Sie sich jetzt nicht auf Ihr Anschauen einfach verlassen, sondern müssen Sie gegebenenfalls mal nachmessen. Haben Sie ein Buch? Ja. Schauen Sie mal, wie das gesetzt ist. Also ein ordentlich gesetztes Buch, da werden Sie dieses Phänomen finden. Unten ist der Rand ein bisschen größer als oben. Ja, wie das genau so klassisch gemacht wird, sehen wir dann noch. Ja, jetzt zu so Begriffen wie Eleganz. Ja, natürlich wollen wir elegant aussehende Interfaces. Also, sie sollen gefallen. Was heißt denn Eleganz oder wo kommt es her? Vom lateinischen eligere. Und das heißt eigentlich nichts anderes als sorgfältig ausgewählt. Also, das ist, wird Ihr Job sein. Sorgfältig Ihre Elemente auswählen, bescheiden sein dabei, nicht zu viel auf einmal wollen. Einfachheit ist das zentrale Element, das Sie anstreben müssen. Ja? Denn das erzeugt auch normalerweise Eleganz. Erhöht zudem die Verständlichkeit, die Wiedererkennbarkeit, ermöglicht einen einfachen Zugang, und hat in der Regel dann auch gute Usability. Ja, und wie kommt man dahin? Es beginnt damit, wenn Sie Icons einsetzen oder Gestaltungselemente, dass Sie sie versuchen einheitlich zu machen. Also was wirklich nicht geht, was fürchterlich ist, ins Internet gehen und so unterschiedliche kleine Bildchen so zusammensuchen und zusammenklauben. Also das ist wirklich, das ist immer Mist, weil das sieht man. Sie dürfen sich anregen lassen davon, durchaus. Also natürlich sollen Sie sich umschauen. Aber dann müssten Sie es entweder einen Satz wählen, wenn Sie typische Microsoft oder auch Google oder diese Ikonen hergehen. Aber müssen Sie auch aufpassen auf das Copyright. Sie können nicht alles einfach überall benutzen. Ja. Anregen lassen und auch kleine Icons selber zeichnen. Typischerweise ist es so, Man entwickelt dann einen ganzen Satz. Und es ist keineswegs trivial, auch diesen Satz zu ergänzen. Angenommen, Sie wollen noch ein weiteres Element dazu fügen, dann ist das nicht ganz, ganz einfach. Oft ist es vielleicht gerade so bei Icons, die sind sowieso problematisch, weil ihr Aussagewert ist selten so eindeutig, wie sich der Benutzer, also wie sich der Entwickler das wünscht. Ich weiß nicht, wer von Ihnen sagt, okay, ich bin sehr gut in Photoshop. Okay, einer. Und dann die anderen, dann die Frage, wie oft haben Sie unter den vielen Photoshop-Icons schon gesucht, wo Sie jetzt was machen können? Die sind nicht eindeutig, die sprechen nicht wirklich. Und ich kann da immer nur den Tipp geben, überlegen Sie auch mal, ob man nicht anstelle eines Icons einfach ein kurzes Wort schreibt. Ich hatte jetzt gerade letzte Woche das Beispiel, da gibt es ja das CC-Zeichen Creative Commons, also für die Abtretung gewisser Rechte. Das ist in Ordnung, da sind auch gestaltete Ikonen in den verschiedenen Ausprägungen dieser Nutzungsrechtsübertragung. Wenn das jetzt aber jemand nicht will, der will sich also alle Rechte vorbehalten, ja, was macht man dann? Und da haben wir uns dann auch dazu entschieden, dass wir nicht nur das einfache C dahin malen, also vielleicht habe ich doch... Das haben Sie jetzt gut vergraben, ne? Aber der. Ne, wir haben gar nichts, ne? Oh, dann zeige ich es Ihnen jetzt virtuell. Also, das CC-Logo ist ein Kreis mit zwei Cs da drin, ja? Und dann haben wir aber gesagt, okay, wir machen das eine C dazu, aber da ist die Verwechslung zu groß. Ob jetzt ein C steht für Copyright, ja, oder zwei Cs. Und dann ist es einfach ganz klar, haben wir da untergeschrieben in Englisch, all rights reserved, und rechts ist dann nochmal die Ausprägung dazu. Es ist in vielen Fällen nicht zwanghaft auf Ikonen gehen, sondern Sie beherrschen ja alle das Schreiben und das Lesen. Und die meisten Ihrer User auch. Okay, die kann ich noch bedienen. Vielleicht überlegen wir uns doch, ob wir... Gut. Und es muss einheitlich sein. Also es ist keineswegs trivial, da etwas Existierendes, etwas Neues zu machen, weil man einfach nicht die Gedanken hat, die der ursprüngliche Designer dazu hatte. Was sind so typische Fehler? Überfrachtung des Designs, Clutter nennt man das dann manchmal. Visuelle Elemente, die sich gegenseitig stören, klingt schwierig, könnte man überall Beispiele zu machen und das wirklich zeigen, aber wenn Sie mal vielleicht darauf aufmerksam gemacht werden, sehen Sie es auch hin und wieder. Zu komplexe visuelle Strukturen. Ein Bild sagt keinesfalls unbedingt mehr als 1000 Worte. Text ist in manchen Fällen eine Alternative. Das werden Sie schon noch sehen. Und ein zu hoher Detailgrad für grafische Elemente. Sie müssen immer beachten, dass es halt auch Aufwand auf der Seite des Benutzers ist, wirklich Ikonen oder kleine Bildchen oder, Entschuldigung, oder Grafiken zu lesen. Gut, das ist sehr oberflächlich, ich weiß, aber...
Könnten Sie erläutern, was Sie mit Überfrachtung des Designs meinen? Ich habe das nicht so
überfrachtet. Ja, Überfrachtung des Designs. Typische Fehler wären in dieser Stelle, also es kann zu wülstig sein, einfach zum Beispiel zu viele volle Farben benutzt, volltönige Farben. Es kann aber auch zu viele Effekte haben, also gleichzeitig, was weiß ich, Vergrößerungen und Blinken, also so Effekte mehrfach benutzt. Blinken ist sowieso höchst problematisch. Was hatte ich geschrieben? Überfrachtung. Ja, oder das eine Element, stellen Sie sich eine schöne Bildschirmseite vor, eine schöne, sage ich jetzt mal, aber auf der linken Seite irgendwie was Fetziges, Neues mit Menüs gemacht. Was weiß ich, die Menüs gehen nicht mehr horizontal raus, sondern gehen dann in Kreisform und so weiter. Und rechts haben Sie noch ein sich morphendes Logo und das sind diese Art von Geschichten. Und wenn man jetzt viel gelernt hat und viel beobachtet hat, dann neigt man auch leicht dazu, viel zu machen. Und viel zu machen ist nicht immer gut, das ist die Message. Also wirklich überlegen, wo weiche ich von dem Normalen ab und dann sich in der Form beschränken bei solchen Elementen. Okay. Was sind jetzt weitere Elemente? Wir werden noch im Detail darüber sprechen, aber Sie werden sich entscheiden müssen, wie groß sind bestimmte Elemente. Und da gibt es eben dann viele Aspekte. Ein Aspekt ist zum Beispiel, wie häufig muss ich einen Button drücken? Kommt das sehr häufig vor, macht es ganz viel Sinn, den größer zu machen. Denn die Positionierzeit ist schlicht und einfach abhängig von der Größe des Ziels. Ja. Hat Microsoft nach 20 Jahren auch gelernt. Und so sind jetzt auch die Interfaces gemacht. Es gibt Buttons, die sind größer. Trotzdem können Sie natürlich nicht jeden Button individuell groß machen, sondern es muss wieder in ein harmonisches Raster passen. Also es ist alles ein bisschen schwierig, aber die relative Größe eines Gestaltungselementes und auch gerade zu anderen, sagt etwas aus. Dasselbe, der Kontrast. Ja? Wir werden gleich nochmal über die visuellen Variablen sprechen, die bei einem Festbild und vielleicht dann auch bei einem Bewegtbild eine Rolle spielen. Das können wir nicht im Detail diskutieren, also das diskutieren wir normalerweise in der Veranstaltung Visualisierung dann viel detaillierter. Und auch Proportionen von Gestaltungselementen untereinander. Kommt immer sofort das Stichwort goldener Schnitt, aber der goldene Schnitt ist auch nicht alles. Darüber sprechen wir gerade nochmal hier unter Harmonien und Proportionen. Es ist ja bekannt, dass alles das, was ich jetzt erzähle, liegt nicht an mir, liegt nicht an Ihnen, liegt an uns, dass Sie das meiste davon schon wieder zügig vergessen. Und das ist auch in Ordnung, sonst könnten Sie gar nicht leben und existieren als Mensch. Aber einen Punkt gibt es. Grundregeln zur Gestaltung, sich mäßigen. Und ich hoffe, das vergessen Sie nicht mehr. Ich habe es jetzt auch so oft gesagt. So, die zweite große Aussage. Wir wollen ja Informationen übertragen mit unseren Interfaces oft auch. Und da spielt die Visualisierung eine Rolle und da spielt gerade die grafische Semiologie eine Rolle. Und die ist eigentlich historisch sehr weit entwickelt, aber in sehr unterschiedlichen Wissenschaften. Also in der Philosophie behandelt man es als Spezialgebiet. Aber eine sehr, sehr hohe Tradition in diesem Bereich hatten die Kartografen seit Jahrhunderten. Weil sie mussten natürlich Symbole auf ihren Karten zeichnen und die mussten Bestimmtes ausdrücken. Und aus der Kartografie kommt auch einer der modernen Päpste dieses Bereiches, das ist nämlich Jacques Bertin. Der hat 1982 ein Buch geschrieben, The Semiology of Graphics. Und das ist eigentlich die Grundlage für die moderne Visualisierung geworden. Das Interessante ist, er hat visuelle Variablen definiert. Und zwar im Ganzen 8, weil x und y sind eben zwei Variablen. Und es beginnt damit, wo positioniere ich etwas auf einer Karte oder auf einem Bildschirm. Und dazu gibt es viele Erkenntnisse. Auf jeden Fall wissen wir, dass oben links die am häufigsten gelesene Teil einer Seite ist. Und damit beginnen auch die meisten Leute. Es sei denn, es sind andere Distraktoren da, die sie woanders hinführen. Das heißt, aus diesem Bereich kann man einfach sagen, erstens hat es eine Wirkung, man kann da auch etwas mitmachen. Das zweite wichtige Position sind Flächen und Größen, also Kreisflächen hier gewählt und die Größe. Das kann man zur Unterscheidung nutzen. Denken Sie jetzt mal an Karten, große Städte, ein großer Kreis, kleine Orte, ein kleiner Kreis. So kann man das schon sehr naheliegend kodieren. Wenn es um Größe geht, ist so etwas natürlich wesentlich einprägsamer, als eine Farbkodierung zu machen. Dazu könnten wir Beispiele betrachten. Die liest man nicht so leicht. Woher soll ich wissen, dass hellgrau größer ist als hellblau? Das gibt's nicht. Genauso so eine Farbkodierung. Hier übrigens Helligkeitskodierung, sollte das nur sein. Das hat hier so einen Blaustich, zumindest ja, eigentlich nur auf dem Projektor. Sowas passiert hier auf meinem Bildschirm, ist es in Ordnung. Also Position, Flächengrößen, Helligkeit, damit kann ich überall Informationen kodieren. Genauso mit Schraffuren oder Texturen, ob ich jetzt etwas stippel oder ob ich etwas schraffiere, macht einen Unterschied und hat nichts mit Farbe und Helligkeit zu tun. Sie sehen auch, hier ist eine gewisse Unabhängigkeit drin. Sie können das alles kombinieren. Und dann, das Gleiche gilt für die Neigung oder Orientierung. Natürlich kennen Sie von jedem Zeigerinstrument, dass die Neigung oder die Orientierung einen Wert angibt. Kann man so natürlich auch benutzen. Und man kann auch unterschiedliche Formen oder Gestalten benutzen, also unterschiedliche Symbole. Das hat Herr Bertin so aufgeschrieben. Und es sind auch die Grundelemente, es gibt aber tatsächlich wesentlich mehr. Also gerade seine Arbeit ist viel, viel diskutiert worden. Und da gibt es noch eine ganze Menge mehr Möglichkeiten, gerade im Bereich Farbe zum Beispiel noch Farbton und Farbsättigung zu unterscheiden. Auch da kann ich natürlich einiges noch machen. Ich kann Längen unterscheiden, ich kann Winkel ablesen, ich kann gerade so etwas auch visuell sehr gut nachnehmen, etwas enthalten sein. Ist etwas enthalten oder nicht enthalten? Ist dieser kleine Kreis drin oder draußen? Volumen schätzen, übrigens ganz wichtige Grundlinie. Wie viel mal größer ist dieses Volumen oder Richtlinie? Ja, was schätzen Sie? Doppelt. Ja, irgendwo zwischen doppelt so groß und achtfach so groß.
1,6.
Okay. Was nehmen Sie wahr? Es ist ein berühmter Trick zum Lügen, ja? Weil, wenn man... bitte?
Ich könnte sagen, das gleich groß ist, das andere ist nur irgendwie hinten, oder?
Wie, der und der sind gleich groß?
Ja, also der eine ist nur hinten und wir sehen es ja nur, dass er keiner sieht, der
Perspektive. Ja, aber ich glaube, das liegt an ihrer Perspektive jetzt. Das ist ein kleiner Würfel. So. Und dieser kleine Würfel, also wenn er jetzt genau halb so groß wäre, würde er natürlich 8-mal da reingehen, in den großen Würfel. Und tatsächlich ist es so, dass Sie eigentlich das Volumen ein bisschen weniger wahrnehmen, wenn Sie ein 3D-Objekt erkennen. Sie müssen immer sehen, Ihr visuelles System ist allein auch darauf abgestellt, sich in einer 3D-Welt zu orientieren. Ja? Und nicht für ein 2D oder so etwas. Und schon gar nicht für ein D, eine Länge nur. Und wenn ich jetzt lügen will mit einer Grafik und ausdrücken will, dass irgendetwas viel, viel größer ist, dann sage ich einfach, ich skaliere der Länge nach, zeichne aber ein Volumen. Und der unaufmerksame Betrachter hat den Eindruck, das ist wahnsinnig viel größer. Ja, wenn hier jetzt drunter steht, und das ist nur um 2, also das im Text klein, möglichst klein, das ist, hat sich verdoppelt, irgendein Wert, und ich zeige diese Grafik, ja, dann sollte ich aber wissen, dass der normale Betrachter da was ganz anderes wahrnimmt. Verbindungen sind auch noch so Elemente. Das sind wirklich Einzelelemente, die man nutzen kann, visuelle Variablen, um Informationen zu kodieren. Und traditionell hatte man eben nur die Bertin-Variablen auf Papier, das war ja statisch, aber wenn wir jetzt anfangen, auf dem Computer zu arbeiten, und das wollen wir ja, dann sehen wir zum Beispiel, dass gerade so Bewegungen eben auch sehr, sehr wirksam sein können, um Aufmerksamkeit zu steuern. Ja? Das gleiche Blinken, ich habe da immer einen ganz merkwürdigen Eindruck, wenn ich das sehe. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, wie ich das animiert habe. Auf jeden Fall haben Sie auch den Eindruck, dass das aber noch stärker wirkt als das Blinken? Ja, ja. Also das zieht gewissermaßen Ihre Aufmerksamkeit. Sie können sich gar nicht wehren. Magisch an. Naja, vielleicht sollte ich das mal in Vorlesungen, wenn es ein bisschen unruhig wird, so einführen, dass ich so... Ja, ich bin sicher, das wird sofort die Aufmerksamkeit fokussieren. Also wir können auch Bewegung nutzen. Und das ist interessant. Also hier will ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen, weil da kann man sehr, sehr lange drüber sprechen. Aber die Variablen, die wir visualisieren wollen, das können auch abstrakte Variablen sein, müssen nicht konkrete Messwerte sein. Kann sein, dass wir sie, kommt darauf an, auf was für eine Eigenart sie haben. Und das Wichtige sind eben die Maßstäbe, die Sie kennen. Sind sie rein und erlauben Sie eine Messung zum Beispiel? Gibt es eine, quantitative Daten, aber jetzt fällt mir der Begriff nicht an. Gibt es eine Metrik? Ist eine Metrik darauf definiert auf Ihren Daten? Also wenn etwas den Wert 1 hat und etwas den Wert 2, dann wissen Sie ganz genau, das ist doppelt so groß. Und 3 ist ein Teil größer nochmal. Das heißt, da ist ein Abstandsmaß definiert. Das ist aber nicht bei allen Größen. Manchmal sind sie nur geordnet. Ja? Es ist aber kein Abstand. Beim Alter zum Beispiel haben Sie einen klaren Abstand. Ja? Aber bei der Haarfarbe haben Sie weder einen Abstand noch eine Ordnung. Ja? Was können wir als drittes nehmen, wo wir nur eine Ordnung haben? Haben Sie ein Beispiel? Wo es nur Ordnungsrelationen gibt, aber keine Abstandsrelationen. Also man weiß, das eine ist vor dem anderen oder nach dem anderen, aber nicht, wie weit ist es voneinander weg.
Vielleicht bei Karten, Pink, Karo und so? Nee, da hat man auch mal Karten dazwischen. Nee, ich meine, wir können nur die Farben unterscheiden. Wir sagen ja, Kreuz ist vor Pik und Pik ist vor Herz und Herz ist vor Karo. Aber wir haben ja keinen direkten Abstand.
Abstand haben sie nicht, das ist richtig. Und eine Ordnung ist definiert. Also in den meisten Spielen. Und zwar Kreuz, Pik, Herz, Karo. Ja, schönes Beispiel. Es gibt aber auch Daten, die sind einfach nur zu unterscheiden voneinander. Gar nichts weiteres. Und da gibt es auch keine Ordnung drauf. Und das wären die selektiven, die würden wir selektiv, die wollen wir unterscheiden. Ja. Wir wollen aber nicht induzieren, dass irgendwas größer ist oder kleiner ist. Wir wollen etwas induzieren, dass es eine Ordnung gibt. Also da ist schon die größer-kleiner-Beziehung ist schon da. Aber die ist eben nicht proportional, sondern wie bei Karten. Es ist wohl unterscheidbar und eine Reihenfolge ist da, aber mehr nicht. Und gegebenenfalls proportional, wenn wir solche Daten haben. Und dann kann man das schön darstellen. Bertin hat es so dargestellt. Mir gefallen diese moderneren Darstellungen ein bisschen besser. Und da können Sie mal sehen, welche visuellen Variablen für welche Art von Skala am besten geeignet sind. Weil da müssen Sie sich oft entscheiden. Also Positionen ist immer für alle gleich gut geeignet. Aber Sie haben eben nur zwei Variablen bei Positionen, X und Y, auf dem Bildschirm. Also müssen Sie sorgsam mit umgehen. Und dann geht es eben so weiter. Sie können das durchschauen. Und was bemerkenswert ist, dass diese eigentlich nicht original Bertinschen Formulierungen hier herübergehen und hier mehr Wirksamkeit haben als die Sachen, die hier liegen. Also für ordinale Daten ist Helligkeit besser geeignet als Neigungen oder Flächengrößen oder Winkel. Während für quantitative Daten ist die Länge, Winkel oder Neigung besser geeignet. So ist das zu lesen. Sodass man sich aus diesem Diagramm grob, je nachdem, was man darstellen möchte, orientieren kann, welche visuelle Variable man wofür wählt. Und wieder, wir sind immer bescheiden, wir machen nicht alles. Vielleicht lag das auch deshalb in der Bertinschen Idee, das zu machen. Sie haben schon gesehen, ich habe das jetzt ganz, ganz kurz gemacht und gar nicht die ganzen kulturellen Eigenschaften, die auch mit diesen Größen auch nochmal verbunden sind, zum Beispiel mit Farbe. Das hat in unterschiedlichen Kulturen wirklich unterschiedliche Bedeutung. Auch so Farben wie Weiß und Schwarz haben unterschiedliche Bedeutungen. Trauer und Freude wird auch teilweise ausgetauscht. Alles das müssten Sie bedenken und da ließe sich noch sehr, sehr viel drüber diskutieren. Ja.
In der arabischen Welt müsste doch die rechte obere Ecke auch stärker wahrgenommen werden als die linke.
Stimmt, weil man es gewöhnt ist, von rechts nach links zu lesen. Also nicht nur in der arabischen Welt, sondern aber auch in der arabischen Welt. Ja, ja, natürlich, das ist so. Aber Mitteleuropäer schauen als erstes oben links hin. Es sei denn, es ist eine Frau, es sei denn, die Betrachter sind Männer und es ist eine Frau. Wo schauen Sie dann als Erste hin? Er hat vollkommen recht, ja. Ja, ja, das ist... es ist wirklich interessant, ja. Aber das sind natürlich spezielle Abbildungen, die... Aber, na sagen wir, ist mindestens interessant, ja. Und funktioniert, vor allen Dingen, wenn Sie sich selbst dabei entdecken, erwischen. Also wenn Sie ein System haben, das Ihre Augenbewegungen verfolgt, ja, und dann können Sie ja solche Tests machen. Wo gucken die Leute hin? Und bei Frauenbildern ist es absolut eindeutig. Also gut. Okay, viele Einzelheiten, aber mehr als eine Übersicht habe ich Ihnen nicht versprochen. Diese Proportionen. Auch das ist wichtig, wenn Sie unterschiedliche Objekte gegeneinander abwägen müssen, haben die jeweils eigene Proportionen. Diese Proportionen müssen aber zueinander passen. Sie müssen einen möglichst einheitlichen und gefälligen Gesamteindruck geben. Das ist nicht so trivial, wie man vielleicht so auf den ersten Blick glaubt. Aber es gibt vor allen Dingen nicht eine Sache, die nur harmonisch ist. Der goldene Schnitt, mal gleich gucken, wer den wirklich noch kennt von Ihnen, wird häufig überschätzt. Das ist zwar auch eine harmonische Gestaltung, eine klassische harmonische Gestaltung, aber sie wird überschätzt. Auch diese einfachen Verhältnisse 1:2, also etwas in der Länge doppelt so groß zu machen oder 2:3, 3:4, sind brauchbar. Und naja, ob das jetzt das Maß aller Dinge ist, aber... diese klassischen Darstellungen zu Harmonielehre, ja gut, sind vielleicht auch bekannt. Ja gut, hier steht es natürlich jetzt schon, goldener Schnitt. Haben Sie es gewusst? Aber jetzt mal, Sie hätten es gewusst, er nickt. Ja. Okay, das ist das genaue Verhältnis, leitet sich ab, wie hier dargestellt, also die Summe zweier Strecken verhält sich zu einer Strecke wie die erste Strecke zur zweiten. Das ist eigentlich die Bestimmungsgleichung. Und daraus rechnen Sie dann das Phi aus und es kommt genau zu diesem Wert 1,61. Interessant ist, dass es dafür viele Approximationen gibt, also so in der realen Welt. Was sagt Ihnen das Verhältnis 3 zu 2?
Blatt Papier?
Nein. Ich hätte Sie erst loben sollen, dass Sie sich überhaupt gemeldet haben. Kleinbildfilm, 24 x 36 mm. Ja? 2 zu 3. Das klassische Fotoformat. Das knapp daneben. DIN A4 Blatt, 1 zur Wurzel 2. Ja? 4 zu 3, was sagt Ihnen das?
Fernseher.
Ja, ja, genau. 16 zu 9, was sagt Ihnen das?
Die neuen Fernseher.
Die neuen Fernseher. Okay. 5 zu 3. Ja, einfach einfachstes Maß. Das war mal auch üblich. Er war in der Diskussion, als die neuen Fernseher diskutiert wurden, die neuen Formate, das 5 zu 3 zu machen. Man wollte ja ein Breitbandformat. Hier habe ich jetzt alles senkrecht aufgestellt. Aber das ist jetzt auch das Interessante oder Bedauerliche. Also könnte ich jetzt hier einfach Kochrezepte vergeben, machen Sie nur dieses und die alle anderen sind falsch, ja, dann würde ich Ihnen Unsinn erzählen. Alles das kann funktionieren. Sie sind ein bisschen ähnlich, aber natürlich nicht gleich. Aber alles das sind übliche Proportionen, die eben benutzt werden. Und Sie müssen sich was auswählen. Das wird in der Gestaltung Ihr Problem sein. Übrigens hier noch, wer dann wirklich nachschauen will, wie man das auch geometrisch konstruieren muss, das braucht man ja heute fast nie mehr. Tatsächlich, der goldene Schnitt wurde oft angewandt, aber nochmal, er ist nicht die absolut super oder die überragende, einzig funktionierende Relation. Aber sie wurde oft angewandt bei der Cheops-Pyramide, ob es die Leute schon wussten, weiß ich nicht. Vorderfront des Parthenons sehen Sie da auch. Also wenn Sie das dann im Ausdruck sich anschauen, können Sie es auch sehen. Aber auch beim Dom von Florenz, Notre Dame und so weiter, gerade in der Renaissance, sehr, sehr oft wieder ausgegraben. Gut. Ja?
Ich wollte nur anmerken, dass der in der Natur sehr oft zutage tritt. Bei der Anordnung von Blättern oder so, zum Beispiel Blüten.
Ja, das stimmt. Also er ist nicht doof, ja. Aber wir finden ihn nicht nur in der, wir finden ihn auch in der Natur, ja. Oder näherungsweise zumindest. Ja. Aber wenn wir uns jetzt mal diese Verhältnisse anschauen, alle anderen sind auch nicht blöd. Also alle anderen funktionieren auch. Das ist übrigens so ein Begriff, den werden Sie dann, wenn Sie mal mit Designern umgehen, schon oft genug hören. Da funktioniert etwas. Das heißt nicht, du hast gut gearbeitet als Programmierer oder Programmiererin, sondern es passte irgendwie zusammen. Also die Harmonien sind da und auch die Funktionen sind da. Das ist wirklich das Interessante, hier gibt es keine festen Regeln und niemand ist in der Lage, feste Regeln aufzustellen. Le Corbusier hat es auch gemacht mit dem Modulator, da tritt auch der goldene Schnitt auf in verschiedenen Aspekten. So, das. Gerade diese Harmonien und Proportionen haben also sehr, sehr wenig mit echter Wissenschaft zu tun, sind so eine Erfahrungslehre. Die Gestaltprinzipien, die kommen aber tatsächlich aus der Psychologie und da sollten Sie auf jeden Fall als Frankfurter Studenten etwas von wissen. Was hat Frankfurt mit Gestaltprinzipien zu tun? Warum wissen Sie das nicht? Weil Sie noch studieren. Die Antwort ist ja ganz einfach. Sie sind ja noch nicht fertig. Es gab hier vor dem Krieg, also vor dem Zweiten Weltkrieg, eine sehr bekannte Schule, auch Frankfurter Schule teilweise genannt, von Psychologen. Einer der großen Köpfe damals war Wertheimer. Es gibt hier im Fachbereich 5 eben auch noch eine Wertheimer-Professur. Und die haben genau diese Gestaltprinzipien entwickelt. Und das sind einfach Wahrnehmungsprinzipien, also als Psychologen schon, nicht als Designer oder Gestalter oder Künstler, wie bestimmte Sachen wahrgenommen werden. Wertheimer wäre für Sie sehr, sehr wichtig, weil er unter anderem, wie hat er es genannt, ein Gesetz ich kann es Ihnen jetzt nur umschreiben, ich weiß gerade seine Wortwahl nicht mehr, aber Wertheimer hat gezeigt, dass es in unserem visuellen System bei der Wahrnehmung von Bewegungen zwei Grenzen gibt. Und die eine Grenze ist die Flickergrenze, das heißt, wann fängt bei uns etwas an zu flickern oder, ja? Und die liegt relativ hoch bei 30, 40, 50, vielleicht sogar 80 Hertz, je nach dargestellten Bildern. Allerdings die Bewegungskontinuität, das heißt, wann, wie viele Bilder pro Sekunde muss man zeigen, damit sich ein Objekt scheinbar kontinuierlich bewegt, ja, die ist wesentlich geringer. Da reichen 8 Bilder, 9 Bilder, kommt immer auch ein bisschen auf den Bildinhalt an.
Ja, ich wollte fragen, wurde auch mal geklärt, warum verschiedene Leute verschiedene Flickergrenzen haben? Also wird darauf auch jetzt hier eingegangen, dass wir quasi beim Design darauf achten müssen, bei Bildern oder bei sowas darauf gehen
wir nicht. Nein, darauf gehen wir nicht ein. Also, warum die Leute unterschiedliche Grenzen haben, kann ich auch nicht sagen, weiß ich nicht. Sie sind leicht unterschiedlich, aber auch nur leicht unterschiedlich. Viel stärker ist der Bildinhalt, viel stärker wirkt der Bildinhalt, je nachdem, was Sie machen. Auch stark wirkt der Trainingsstand. Also, und zwar auf all diese Sachen. Zum Beispiel Hubschrauberpiloten, die sind wirklich trainiert, auf kleine Signale, kleine visuelle Signale, sehr schnell zu reagieren. Und die berichten, dass eine Bildfolgefrequenz nicht mal 50 Bilder ausreichend sind, um gewissermaßen einen Simulator vernünftig zu kontrollieren, als Hubschrauberpilot. Ja. Liegt aber daran, dass sie so konditioniert sind, so trainiert sind, wie normale Menschen halt nicht. Ja. Also da könnte man 1001 Studien, also das ist alles so durchdekliniert, betrachten. Ich denke mal, am besten ist es da, hält man sich gegebenenfalls an gewisse Standards. Oder, ne? Aber genau das ist das ist zwar eine relativ moderne, also nicht damals von den Gestaltpsychologen hergeleitete Skizze, aber das Interessante ist, was sieht man auf diesem Bild? Ein Hund. Sind wirklich nur Tintenkleckse, ja. Aber fast alle sehen einen Hund. Ne? Hier, der sich hier bückt, hier unten die Schnauze, hier das Ohr, Schlappohr. Und dann hier so, hier das Bein. Ja, für Sie ist es jetzt vielleicht schwer, aus der Perspektive zu sehen. Das ist eine der Gestaltprinzipien, dass der Mensch immer versucht, ein dreidimensionales Objekt zu erkennen. Egal, ob das da ist oder nicht. Zwanghaft. Sie können gar nichts daran machen. Ja. Und da gibt es eben viele. Noch ein Hinweis, es ist üblich, aus dem Amerikanischen das Gesetze zu nennen. Aber das ist natürlich Quatsch, das ist kein Gesetz. Ja. Die haben keine absolute Gültigkeit, es steht in keinem Gesetzbuch. Aber die Amis nennen das gerne ein bisschen großspürig, Law of, ja. und ist auch so ins Deutsche eingegangen. Max Wertheimer, Kurt Kofka, ich habe es eben schon gesagt, Frankfurter Schule der Gestaltpsychologie, und das ist eine der wenigen Worte, Gestalt, die aus dem Deutschen auch ins Englische übernommen wurde. Da sehen Sie halt auch die Bedeutung der Schulen dann. Und gerade so ein Wort Gestalt, ich meine, das kann nur im Deutschen vorkommen. Ist aber, gehört auch zum englischen Sprachschatz, also die sprechen eben darüber. Und da gibt es sehr, sehr viele, ich will das mal ganz, ganz schnell machen. Hier ist die Übersicht, wir gucken uns die kurz an. Übrigens ganz klar, die Leute haben damals nicht erklärt, wieso das so ist, sondern sie haben nur erstmal das Phänomen beschrieben. Ja? Aber das kann man sich klar vorstellen. Die vier Quadrate gehören offensichtlich stärker zusammen als die anderen. Das ist ja eine ganz einfache Aussage, aber es ist eine der wirksamsten Prinzipien und gerade für uns ganz wichtig, wenn etwas nah zusammengehört, vielleicht würden Sie das sowieso aus Intuitionen machen, aber dann bitte gestalten Sie es auch nah beieinander. Ja, Abläufe, dann möglichst nah zusammen. Okay, können weiter gucken. Sie können aber auch so gestalten. Was schön ist, ist, dass sich dieses hier quasi raushebt, dieses Cluster, weil da die Nähe größer ist als in dem anderen. Also wenn Sie so etwas haben wollen, können Sie das gut auch durch geografische Nähe machen. Prinzip der Ähnlichkeit, da ist die Frage jetzt, was wirkt denn hier stärker? Also was ist ähnlicher? Also Sie können das gar nicht sehen hier, oder? Nee, man kann das gar nicht sehen. Das ist hier hellgrau. Ja, sie kann luxen, aber sie nicht. Ja, die Frage ist, müsste ich kräftiger machen für diese Projekte. Also dieses sind alle hellgrau. Und hier ist die obere Reihe hellgrau. Und die Frage ist, das können Sie natürlich jetzt visuell nicht beurteilen, was wirkt stärker als Ähnlichkeit, Form oder Farbe? Ja? Und wenn Sie sehen könnten, würden Sie sehen, dass Farbe stärker gruppiert als die Form. Aber da gibt es noch viele andere schöne Sachen. Zum Beispiel hier, was sehen Sie hier? Die meisten von Ihnen würden sagen, okay, zwei Ketten, die so übereinander gelegt sind. Aber wieso zwei Ketten? Warum ist das nicht das die eine Kette? Und das die andere. Warum nicht? Genau dasselbe hier. Was sind das für zwei Formen? Ist das, wenn Sie das Bild sehen, ist das ein Rechteck und dieses Band, so wie hier dargestellt? Oder sind das so zwei Formen? Fast alle werden sagen, das ist so. Woran liegt das? Beides wäre mathematisch, wäre vollkommen in Ordnung, das so zu interpretieren. So und so. Genauso hier. So das zu interpretieren. Wollen Sie nicht. Das wühlt sogar was auf. Ja? Sie kriegen richtig Bauchschmerzen, wenn Sie das als ein Element sehen sollen. Ja. Das müssen wir halt wissen. Dieses, so ist es damals formuliert worden, das Prinzip der stetigen Fortsetzung. Und wir wollen eine stetige Fortsetzung. Ja, also so wäre es stetig, hier ist ein Knick drin, den wollen wir nicht sehen. Also wir wollen nicht. Es ist so. Okay. Genau hier, das ist auch wieder wichtig. Was ist besser? Da könnte jetzt jemand sehen, das sieht aus, vielleicht für Herrn Hedrich besser erkennbar, so als Layout. Aber für normale Menschen ist die Verbindungen sind schwer zu erkennen. Das ist richtig mühsam, Sie müssen richtig schauen. Während so krumme Linien es einfacher ermöglichen. Ja? Und dagegen dürfen wir nicht verstoßen. Das ist gewissermaßen, diese Gesetze geben uns die Grenzen an, wenn wir damit Informationen transportieren wollen. Auch das ist interessant. Was sind das für Figuren? Ich mache es gleich mal auf hier. Die Frage ist, sind es schwarze Körper oder sind es weiße Körper? Ja, was sehen Sie? Ja. Es liegt nicht an der Farbe in diesem Fall. Hm? Ja. Genau. Aber das ist genau der Punkt, wenn Sie etwas gestalten, ja, möchten Sie Ihren Zuschauer, Ihren Betrachter ja auch führen. Der soll ja das sehen, was Sie wollen. Und es soll nicht zufällig sein. Darum hier die Regel ist, die meisten Leute sehen lieber konvexe, also nach außen gewölbte Objekte. Das bevorzugen sie. Man kann sich natürlich umstellen, aber Sie können nur das eine oder das andere sehen und nicht beides. Ich glaube, ich habe noch ein Beispiel. Ja, also da ist es andersrum eingefärbt. Da sehen Sie auch dann die Farbe, wirkt natürlich auch noch mit. Ja, und so weiter. Sie sehen schon, das sind nicht hochwissenschaftliche Erkenntnisse. Das hat man dann in der Neurowissenschaft auch ein bisschen. Manche Sachen kann man bestätigen. Aber im Grunde genommen ist das ein gezieltes Beobachten, was die Leute damals gemacht haben. Also Verbundenheit, das sind eben auch noch neuere Untersuchungen von 1994. Was ist jetzt stärker, was wirkt stärker? Diese Verbindungslinien, Farben, Nähe, Größe, wenn Sie Verbindungen darstellen wollen, sind so Linien sehr, sehr, sehr stark, sehr, sehr aussagefähig. Ich muss mich ein bisschen... Und das ist auch der Grund, warum so Kanten- und Knotendiagramme eigentlich gar nicht so blöd sind. Weil sie die Verbindungen direkt zeigen und weil wir es auch so wahrnehmen. Also fast jeder interpretiert das fast sofort richtig. Oder auf eine Art und Weise. Das ist auch noch interessant, das Prinzip der Symmetrie. Was sehen Sie hier wieder? In der Regel sehen Sie hier ein Kreuz. Sie bevorzugen symmetrische Figuren. Die wollen Sie sehen. Es könnte aber auch so sein, dass das Ding einfach dahinter geschoben ist. Ja? Und dass das so ein Ausschnitt wäre. Also dies ist ein Karton hier ausgeschnitten. Sie schieben das dahinter, haben Sie genau das Bild. Sie wollen aber fast zwanghaft dieses Kreuz hier sehen, ist aber nicht da. Also gut, das muss man berücksichtigen, das ist hier nochmal erklärt. Und jetzt auch wieder in Richtung Bewegung, auch das ist sehr, sehr stark. Also Sie würden sofort diese 4, 5 Punkte gruppieren, nur weil Sie sich gleichzeitig bewegen. Ja? Es gruppiert sofort, die gehören zusammen, weil Sie wie eine Schafherde weglaufen. Gut, und noch viel mehr, also diese relativen Größen. Und dann Figur-Grundtrennung, das hatten wir eben schon. Sie wollen eine 3D-Figur erkennen. Und auch hier, Sie wollen eine 3D-Figur erkennen. Das sind auch diese berühmten Kippbilder. Entweder sehen Sie zwei Gesichter, die sich anschauen, oder Sie sehen die Vase. Aber Sie sehen erstens mal 3D-Objekte, vollkommen verrückt, ja. Und das Interessante hierbei ist noch, Sie sehen zwei. Und hier auch, Sie sehen Figuren, wahrscheinlich einen Vogelschwarm. Obwohl es eigentlich nur eine Teilung einer Fläche ist. Können Sie sich nochmal anschauen, da gibt es auf jeden Fall bestimmte Sachen, ah, das ist auch noch sehr schön. Die meisten Leute sehen hier ein weißes Dreieck, ne? Und das ist wirklich nicht gezeichnet. Und trotzdem sehen Sie es. Ja? Mit diesen Mitteln kann man arbeiten. Oder man muss aufpassen, dass man nicht versehentlich durch falsche Anwendung eben da etwas induziert, was man gar nicht will. Ja, Organisation und visuelle Struktur. Klar, wir wollen Strukturen vermitteln, wir wollen auch Strukturen zeigen. Und das Interessante ist, dass diese Strukturen, die wir da anzeigen und auch zeichnen, dass die auch die Interaktion leiten. Das heißt, der Benutzer wird sich von der grafischen Struktur leiten lassen in seine Interaktion hinein. Gut, schauen wir es uns lieber konkret an. Das wollte ich nicht. Okay. Und das sind gewöhnte Strukturen. Nochmal, dieses Raster, dieses Gestaltungsraster bei Büchern. Es ist nicht zufällig, sondern das ist ein ganz typischer Satzspiegel. Warum heißt das überhaupt Satzspiegel? Na, weil hier der Text ist, also das, der gesetzte Text. Aber warum heißt es Spiegel? Ja, weil es gespiegelt ist hier. Das ist aber die typische Ansicht eines Buches. Ja? Und das ist symmetrisch, was wichtig ist, und fast immer in diesem Verhältnis. Also nicht bei Word. Ja? Da ist es anders. Aber wenn Sie ein gedrucktes Buch sich anschauen, fast immer dieses Verhältnis. Also hier, der Rand ist kleiner als hier, und zwar ungefähr doppelt so viel. Das muss nicht auf dem Punkt sein. Ja? Und hier, der obere Rand ist kleiner als der untere Rand und da in etwa im Verhältnis 3 zu 5, da 2 zu 4. Also 2, 3, 4, 5 wäre, sagen wir mal, das Grobmaß, mit dem Sie immer richtig liegen würden, wenn Sie eine Buchseite gestalten müssten. Aber auch wenn Sie eine Seite auf einem Display gestalten, könnte man sich diese Maße wählen. Hier übrigens noch eins, das sind die klassischen Konstruktionen, wie man das gemacht hat. Es geht darum, hier wirklich die Textbreite zu finden. Also was hat man gezeichnet? Man hat hier die Rechtecke der Seite. Man hat die Hauptdiagonalen gezeichnet und zwar die Hauptdiagonalen durch das Gesamte. Nebendiagonale und man hat dann hier nochmal für eine Seite die Diagonale gezeichnet. Und was man jetzt sieht, ist, wenn man hier irgendetwas wählt, also hier ein Seitenabstand, dann ergeben sich automatisch hier diese Dreiecke. Dieses steht immer senkrecht, ja, und dann übertragen sich entsprechend hier die Maße. Das ist das, was damit gesagt werden wollte. Aber müssen Sie sich eigentlich gar nicht mehr merken, weil das nur die klassischen Konstruktionen sind. Das erscheint mir dagegen sinnvoll, sich das zu merken, 2 zu 3 zu 4 zu 5, und zwar in diesen Reihenfolgen, wirkt harmonisch, daran sind wir gewöhnt. Ja?
Hatten wir vorher erwähnt, dass man da zeigt, aber warum ist es jetzt weiter nach innen geschoben? Ist das nur so
Naja.
ein Nebeneffekt, dass in der Mitte gebunden wird, oder ist das nicht beabsichtigt?
Sehen Sie, jetzt ist diese Spalte genauso groß wie die.
Ah, okay, gut.
Ja? Also, das ist ja die Regel für ein Buch, also für eine doppelseitige zusammenzulegende Sache. Ja? Klar, wenn Sie jetzt nur eine Seite haben, wie beim Interface, würde man das nicht so machen. Ja? Das sind auch immer diese Sachen, die sind manchmal schwierig, das zu übertragen. Und noch ein Hinweis, ich glaube, das werden Sie in der Übung machen. Wenn Sie ein Interface gestalten, dann wirklich ausarbeiten, müssen Sie alles in Pixel abzählen. Ja? Wird alles in Pixel abgezählt, aber das ist sehr, sehr mühsam. Und darum machen Designer sich oft Hilfskonstruktionen, dadurch, dass sie kleine Rechtecke quasi zusammenfassen. Zum Beispiel 3 mal 5 ein Rechteck oder auch 3 mal 3 oder 5 mal 5 Pixel. Und das sind dann quasi die Einheiten, in denen sie das strukturieren. Ja? Genauso wie Sie hier eben auch Einheiten sehen, schon Zusammenfassungen von Pixeln, so ein grobes Display wollen wir ja nicht, kann man das jetzt hernehmen. Und das nennt man dann das Raster. Ja? Aber eben nicht die Pixel, sondern diese zusammengefassten Sachen. Und da ist nur ganz streng zu empfehlen, immer in diesem Raster bleiben. Nie aus dem gewählten Raster rauszufallen. Ja? Also wenn Sie mal Bilder zuschneiden, Gestaltungselemente positionieren müssen, immer auf diesem gewählten Raster. Sie können das unterschiedlich wählen, das muss keinem, ja gut, es muss natürlich ganzzahlige Verhältnisse haben, ja. Aber wenn Sie so eins gewählt haben, angeben und benutzen. Und streng benutzen. Ja, es sind nochmal Gestaltungsraster für dreispaltig. Dreispaltig ist zum Beispiel für DIN A4 ein bisschen problematisch. Ansonsten ist dreispaltig in der Regel sehr angenehm zu machen und erlaubt auch sehr viele Varianten. Aber schauen wir uns mal an. So, Elemente der Farblehre. Ja, das ist eine der Sachen, also ich vermute, da könnte ich wochenlang drüber erzählen, ohne abzusetzen. Aber wir haben schon bei Bertin gesehen, Farbe ist ein wichtiges Gestaltungselement. Das ist jetzt nochmal die DIN-Farbmessungsdefinition. Farbe ist ein durch das Auge vermittelter Sinneseindruck, also eine Gesichtsempfindung. Okay, ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass sich ganz, ganz, ganz viele Leute darüber Gedanken gemacht haben, in der sowohl geschichtlich als auch modern noch. Und dass immer viele, viele Besserwissende auftauchen. Es wird Ihnen passieren, wenn Sie sagen, das habe ich beim Krömker gelernt, sagt aber irgendjemand irgendwo, ich weiß es aber besser. Es gibt auch da leider keine ganz einheitliche Sicht. Und ein bisschen versuchend habe ich das mal gesehen, woher kommt das? Naja, das kommt eben daraus, dass man aus unterschiedlichen Wissenschaften schon unterschiedlich auf dasselbe Phänomen schauen kann und dann eben auch zu unterschiedlichen Prägungen kommt. Wir können natürlich Farbe als Wahrnehmungselement sehen und uns nur physiologisch und psychologisch damit beschäftigen, ist aber für einen typischen Ingenieur, der ein Farbübertragungssystem konstruieren soll, wahrscheinlich beschränkt hilfreich nur. Wir können weiter zurückgehen, Farbordnungen in der Geschichte. Die Leute hatten noch keine Ahnung von der Physiologie, wie nehmen wir Farbe da oder auch von der Psychologie. Trotzdem hatten sie den dringenden Wunsch, Farben irgendwie zu ordnen. Also Farben eine Ordnung aufzuprägen, ist vielleicht auch gar nicht so richtig vernünftig. Aber die Menschen wollten es. Also es gibt natürlich Ordnungen, auch in der Farbe, zum Beispiel die Helligkeit. Das ist zweifellos eine Ordnung, von hell nach dunkel. Da können Sie immer entscheiden, was liegt davor. Das ist vielleicht sogar ein metrisches Maß. Das heißt, Sie haben ein Abstandsgefühl. Okay. Aber die Menschen wollten Farbe ordnen. Und das ist wirklich interessant, was sie sich da alles überlegt haben. Also die verrücktesten Sachen. Ich glaube, ich spreche gleich noch darüber. Wir als Informatiker oder auch hier gerade auf dem Rechner, wir werden immer in die Not kommen, dass wir mit Farbe auch rechnen wollen. Das heißt, wir wollen die Farbe errechnen oder wir wollen überhaupt Farben mischen und das durch Rechnung und nicht durch Benutzung eines Farbtuschkastens. Die Physiker kommen daher und sagen, ich weiß aber, wie Farbe erzeugt wird. Ja? Und ich weiß auch noch, dass Farbe eigentlich Licht ist und Licht sind elektromagnetische Wellen und betrachte alles von daher. Und alles, was die Kunst und die Harmonien und die Farbordnungen haben, das ist alles Quatsch, kannst du alles vergessen. Ist aber nicht so, also ist aus meiner Sicht definitiv nicht so, sondern es gehört alles zu diesem Aspekt Farbe. Farbmischung, ja, ist ganz, ganz spannend, haben Sie alle erlebt im Farb, Tuschkasten, also irgendwie mal Farben gemischt. Wie mischen die sich denn? Ja, wenn es reale Farben sind, mischen sie sich real, aber das ist irgendwo etwas zwischen den Idealen, additiv oder subtraktiv, vielleicht sogar multiplikativ, möchte ich jetzt nicht erklären. Farbmessung liegt dann stark an den Physikern, aber auch da wirken die Psychologen natürlich mit, denn die wollen ja auch schließlich messen, den Farbeindruck. Und das hängt eben stark, da hängt nicht sehr, sehr stark vom Individuum ab, aber ist schon individuell auch ein bisschen exakte Messwerte dazu machen. Farbübertragung, zum Beispiel im Fernsehen, oder Farbauswahl, das ist vielleicht das, was uns noch am stärksten berücksichtigt. Farbe ist ein wichtiges Gestaltungsmittel und wir können sehr, sehr viel dazu machen. Und wenn Sie noch mehr dazu lesen wollen, dann schauen Sie in der GDV-Vorlesung, da finden Sie eine große Auswahl dazu. Farbe ist wichtig und auch Sie werden farbliche Interfaces gestalten, da kommen Sie gar nicht dran vorbei, weil Sie mit Farbe Aufmerksamkeit lenken können. Genauso wie mit Bewegung. Ja, Sie können einfach mit Farbe was bewirken. Sie können mit Farben gruppieren, das haben wir eben im Zusammenhang schon gesehen. Farben wirken sogar stärker als Formen. Also sind auch mächtig. Sie sind gut geeignet zur Visualisierung ordinaler Daten, also Daten, die eine Ordnungsstruktur haben, verrückterweise, also nicht nur nominaler Daten, sondern ordinaler Daten. Aber Vorsicht! Ich weiß gar nicht mehr, warum ich das aufgeschrieben habe. Eigentlich stehe ich da gar nicht so richtig zu. Ordinale Daten, was ist denn die Reihenfolge? Also machen wir mal einen kleinen Selbstversuch, dazu haben wir noch Zeit. Also wenn ich jetzt noch was zu schreiben hätte, muss ich nächstes Mal darauf achten. Wir nehmen die Farben Rot, Grün, Blau und Gelb und Weiß. Doch. Blau ist ein Zustand, aber Weiß ist eine Farbe, natürlich ist Weiß eine Farbe. Warum nicht?
Eine Farbenlehre nicht,
ne? Von manchen Farbenlehren. Aber nochmal, kommt darauf an, wo Sie hingucken.
Weiß war die Abwesenheit von allen Farben, Schwarz die Mischung von allen Farben.
Ja, sehen Sie, da kommen Sie aber schon in Schwierigkeiten. Also nach der additiven Farbmischung, genau, man kommt sofort ins. Natürlich ist Weiß eine Farbe, Schwarz ist auch eine Farbe, ist nur, und da wird es natürlich ein bisschen verrückt, eine unbunte Farbe. Also ist eine Farbe, die nicht bunt ist. Und das sind alle Grau-Schwarz-Töne. Was meinen Sie, wie wenig attraktiv unsere Displays wären, wenn wir ganz auf Grautöne verzichten müssten. Aber natürlich, sie sind unbunt. Gut. Aber nochmal die Farben: Grün, Gelb, Grün, Rot und Blau und Weiß.
Ja? Und gerade zu diesem Farbproblem. Ich sag mal, wenn ich einen Schwarz-Weiß-Film sehe, dann merke ich das nach einer Zeit auch nicht mehr.
Ja, ja.
Also, so schlimm wäre es wahrscheinlich gar nicht, jetzt Schwarz-Weiß-Bildschirme zu haben, nur wenn man sich dann irgendwie daran gewöhnen würde, denke ich.
Ja, gut, aber das ist natürlich, also es liegt dann an einem. Das wichtigste biologische Moment ist, dass tatsächlich in unserem visuellen System die Farbreize, die wir bekommen, aufgeteilt werden in Luminanzunterschiede, also Schwarz-Weiß, und dann zusätzlich in Farbunterschiede. Und zwar, jetzt verrate ich schon einen Teil meiner Frage, entweder ist etwas rot oder grün Aber es gibt zwischen Rot und Grün keine Mischung. Oder kennen Sie eine Farbe, die zwischen Rot und Grün gemischt ist? Gibt es nicht. Genauso zwischen Gelb und Blau gibt es auch keine Mischfarbe. Aber zwischen den anderen, zwischen Blau und Rot,
Blau, Gelb,
zwischen
Grün.
Gelb und Blau natürlich.
Zwischen Gelb und Blau, was ist denn da?
Grün.
Nein!
Nein!
Man kann auch irgendwie.
Ist nicht so.
Der meint eher sowas wie Rot und Gelb dazu.
Bitte?
Das habe ich sogar in der Kunstschule gehabt.
Ja, genau, das ist nach einem Mischprinzip ist das so. Aber nicht allgemein. Und alle Leute empfinden das auch nicht so. Das wollte ich Ihnen gerade vor.
Ja, aber es gibt keine allgemeine Farbenlehre.
Ganz genau. Man muss ganz genau gucken, die Mischprinzipien, wie werden die Farben erzeugt, ja? Und entsprechend kommt man zu anderen Ergebnissen. Jetzt noch mal da ganz kurz.
Wenn man eine weiße Lichtquelle hat und eine grüne Folie, hat man ein grünes Licht. Oder wenn man eine weiße Lichtquelle schon mit der grünen Folie bedeckt hat und noch eine rote Folie davor nimmt, dann hat man eben kein Licht mehr. Dann ist
Und
absorbiert alle anderen
richtig.
Partikel. Dann das Licht kann man in Rot, Grün und Blau schon
Ja.
aufteilen. Und wenn man schon eins filtert, hat man
Okay.
zwei eben übrig, die man noch
Vollkommen
filtern kann.
richtig. Das ist ein Argument. Aber meine Frage ging eigentlich sprachlich. Also, zwischen Gelb und Rot, wenn ich das beiden mische, welche Töne liegen dazwischen? Orangetöne. Ja. Zwischen Gelb und Grün, welche Töne liegen dazwischen? Türkis. Grün-Blau, Blau-Grün. Ja, Blau-Grün erzeugt etwas bei Ihnen.
Ja, grün-blau ist das, türkis.
Grün-Blau, meinetwegen. Also, kommt drauf an, ist egal. Aber das gibt es. Zwischen Rot und Blau, die Lila, die ganzen Magenta-Farbtöne. Alles, was da, oder die Purpur-Farbtöne, je nachdem. So, und was haben wir jetzt noch? Orange hatten wir.
Vielleicht ist es da hilfreich, sich den Farbwürfel mal anzuschauen.
Ja, ich mache das ja gerade im Kopf. Gelb-Blau und Rot-Grün. Und was haben wir jetzt nicht betrachtet? Wir haben nur drei betrachtet, drei Mischfarben. So, und jetzt sagen Sie mir mal, mir fällt es gerade nicht ein, und jetzt sagen Sie mir, ich müsste es anzeichnen dann. Welche Farbe liegt zwischen Rot und Grün? Er sagt Grau. Welche Farbe liegt zwischen Rot und Grün? Das hat auch eben so gut funktioniert. Wir haben doch immer Zwischenfarben gefunden. Gut. Gibt es nicht. Die gibt es weder sprachlich, noch können Sie die wahrnehmen. Und woran liegt das? Weil die Farbreize, die Sie bekommen, ja, werden aufgespalten in ein Rot-Grün-Signal. Es ist entweder rot und stark rot oder es ist grün, aber es kann nicht gleichzeitig das sein. Und dasselbe gilt für Blau und Gelb. Auch wenn Sie da jetzt anderer Meinung sind, sagen Sie mir die Farbe, die zwischen Blau und Gelb liegt. Nicht grün. Sie haben keinen Farbton. Also sprachlich auch. Oder so ein lebhaftes Blau-Gelb. Fragen Sie mal, gehen Sie mal heute Abend, fragen Sie mal Ihre Freunde, die sollen mal sagen, da habe ich ein tolles Blau-Gelb gesehen. Und dann sollen die mal sagen, ja, was sagst du denn zu der Farbe? Ich garantiere Ihnen, sie werden Ihnen nichts antworten.
Da möchte ich aber gegenhalten, dass es mehr Leute auf der Welt gibt, die nicht zwischen Grün und Blau unterscheiden werden. Weil es gibt in vielen Ländern, gerade karibischer Natur oder generell, die am Meer liegen, gibt es keine Unterscheidung zwischen Grün und Blau.
Ja, kulturelle Unterschiede oder gelernte Unterschiede gibt es. Aber wir steigen hier so tief ein in die Farblehre. Es ist spannend. Ja? So. Und wie waren wir darauf gekommen? Ich wollte ordnen: Rot, Grün, Blau, Gelb und Schwarz. Nee, Weiß. Aber weil das jetzt zu lang dauert, machen wir das einfach mal. Sie bringen mal einen Zettel mit, nächstes Mal, wo Sie die Ordnung aufgeschrieben haben. Das heißt, was ist das Größte, das Stärkste? Was ist das Schwächste? Und wie liegt es dazwischen? Ja?
Kann man noch fragen.
Farben nicht nach der Kälte oder nach der Wärme sortieren?
Klar, kann man das.
Also es gibt noch eine Ordnung, wie stark man die wahrnimmt, weil die unterschiedlichen Farbreize ja, also die Farbreize sind unterschiedlich ausgeprägt.
Die sind unterschiedlich hell sogar. Auch danach können Sie... Wir sind mal gespannt, wir schauen uns das nächstes Mal mal an. Machen Sie das mal. Also das ist einfach aufschreiben oder direkt vor der Vorlesung noch erinnern. Das könnte man doch mal machen. In welcher Reihenfolge liegen denn die Farben? Einfach um mal festzustellen, wenn wir von Ordnungen sprechen, meinen wir dann alle dasselbe? Ja? Wenn ich zum Beispiel von Größen spreche, also das und das, ich glaube, dann widerspricht mir keiner, wenn ich sage, das ist größer. Ja. Da sind wir uns alle einig. Frage ist, sind wir das bei Farben auch? Ist es überhaupt etwas, was Informationen ordinal, das heißt der Größe nach, dass ich immer sagen kann, das eine ist kleiner oder größer, sortiert? Vielleicht habe ich hier Mist aufgeschrieben, das kommt ja mal vor.
Wenn ihr etwas kennzeichnen wollen, dass es wichtig ist, schreiben wir es ja irgendwie rot oder in so einer Farbe. Und dann können wir schon von einer Ordnung doch sprechen, oder? Weil wir ebenso eher Radimo, das ist auch wieder was Kulturelles.
Oh ja. Okay, ich glaube, mit Ihnen zusammen würde ich mal gerne einen zweitägigen Farbkurs machen. Wir müssen uns ein paar Grundlagen bereitlegen, damit wir wissen, aus welcher Ecke kommt das. Das ist genau das Spannende an der Farbe, dass nämlich ganz, ganz viele, ganz, ganz kluge Leute da heftigst drüber nachgedacht haben und sie kommen zu durchaus unterschiedlichen Betrachtungen, also historisch und eigentlich auch heute immer noch. Wir können zwar sehr, sehr viel zusammenbringen inzwischen, wir können erklären, warum das so ist, aber trotzdem sind diese Sichtweisen auch da. Also es ist einfach auch da, zum Beispiel betrachtet man es aus der Kunst, ja, dann lernt man da sehr frühzeitig, was ist denn komplementär. Ja, was sind Komplementärfarben? Also Farben, die sich gemischt zu Grau ermischen. Das ist eine der Definitionen. Ja, zu Grau, ja, oder? Okay. Aber es gibt viele Möglichkeiten, komplementär zu definieren. Für einen Physiker zählt das nicht. Denn der würde fragen, was mischen Sie denn da überhaupt? Was sind das genau für Eigenschaften, die Sie da mischen? Und so weiter und so weiter. Genau schon bei diesem einfachen Begriff Komplementärfarbe, die sich immer stark gegeneinander absetzen, also starke Farbkontraste, ist man sich nicht einig. Also es gibt Begründungen dafür, manche sagen Blau und Rot, oder zumindest Cyan und Rot sind komplementär. Andere sagen, Rot und Grün sind komplementär. Das können Sie auch finden in verschiedenen Farbkreisen von Itten oder dass das unterschiedlich gewählt ist. Okay, aber das würde wirklich zu weit fahren. Ich habe hier immer Fragezeichen hintergemacht. Vielleicht war das auch damals so gemeint. War mir heute Morgen in der Vorbereitung gar nicht aufgefallen. Also ich würde mit Farbe eigentlich weder ordinale Daten noch quantitative Daten kodieren. Das Einzige ist zum Beispiel eine Wärmefarbskala zu nehmen. Diese Wärmefarbskala reicht von, können Sie sich vorstellen, von Schwarz, geht über ein dunkles Rot, helleres Rot, Orange, Gelb bis hin zum Weiß. Und im Grunde genommen ist es da, dass ein Eisenklotz oder was glühend gemacht wird. Da hat auch jeder eine Vorstellung und damit auch eine Quantität. Das heißt, wenn etwas weiß glüht, dann ist das heißer, als wenn es rot ist. Okay? So könnte man das einsetzen. Aber rot, grün, blau. Schwarz ist wahrscheinlich auch kalt, ja genau. Genau, das stimmt. Also das wäre niedrig. Aber könnte der Physiker wieder kommen und sagen, okay, nimm noch die Farbe des Regenbogens. Jetzt mal die Frage, wer weiß es denn genau? Wieso nicht? Ja, dann sagen Sie es mal. Gut, die Reihenfolge jetzt.
Ist ja nicht so diskret, also ist ja kontinuierlich.
Von Violett zu Rot ist für mich ja Purpur, Lila, Magent, also irgendwo das. Sieht so ein Regenbogen aus? Den haben Sie noch nicht gesehen. So ein Purpurregenbogen.
Wir haben es ja mal von Ultraviolett zu irgendwas.
Genau. Also, die Reihenfolge ist ganz grob. Was weiß ich, Violett, Blau kann man noch anhören. Irgendwann ein Cyan, ein Grün, ein Orange. Gelb, Gelb, Orange, Rot, ja. Das ist der Regenbogen. Bitte? Nein, nein. Cyan, Grün, dann kommt Gelb. Oder Gelb-Grün können Sie dazwischen noch. Das ist auch so. Das hatte ich eben nicht. Gelb-Grün. Ein schönes Gelb-Grün weiß. Wissen die Leute, was das ist? Okay? Das geht nämlich, das kann man mischen. Also das ist für uns ein Begriff, kann man auch wahrnehmen. Beide Rezeptoren angeregt. Sowohl der gelbe als auch der grüne. Okay. Also, da sprechen wir nächstes Mal noch drüber. Und wenn ich nicht dran denken sollte, dann erinnern Sie mich. Okay. So, okay. Jetzt will ich mich mal wieder rein. Wir sind aber auch bald am Ende. Okay. Ja, hier ist jetzt das Thema Farbskalen. Ich glaube, an dieser Stelle ist es richtig, jetzt mal zu unterbrechen. Und tun Sie sich selbst den Gefallen. Wir wollen mit Farben arbeiten und gibt es noch viel zu sagen. Dass wir mal gucken. Was ist die Reihenfolge? Ist das die Reihenfolge, die hier so angegeben ist? Nee. Aber Sie haben das Gefühl. Also Sie können es auch gar nicht sehen. Okay. Sammeln wir mal unsere Erfahrungen jetzt, ohne dass wir uns irgendwo was aufprägen lassen. Oder schauen Sie es mal nach. Argumentieren Sie dann Ihre Sache. Damit steigen wir ein. Und nächstes Mal machen wir nochmal den zweiten Teil dieser Vorlesung. Gut. Gibt es noch Fragen? Außer, dass Sie streiten wollen. Nein.
Wie sollten wir nochmal für die Übungsgruppen sehen?
Bitte?
Welche Personen sollten wir nochmal für die Übungsgruppen sehen?
Die Claudia Stockhausen oder den David Weiss? Der David Weiss sitzt hier vorne gleich rechts. Claudia Stockhausen sitzt auf dem gegenüberliegenden Flur. Okay, dann sehen wir uns in einer Woche wieder. Dankeschön.